Mit diesem Gleichnis dreht Jesus die Wertmaßstäbe in unserer Gesellschaft um. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Das ist ein Vers, den ich schon wirklich seit ich klein bin kenne und den auch in der Jungschar und in vielen Kinderstunden überall, also der kam immer mal wieder vor und vor allem haben wir den ausgepackt mit so einem zwinkernden Auge, wenn jemand in einem Spiel verloren hat und sich tierisch geärgert hat. Dann haben wir den immer damit beruhigt. Ach komm, die Letzten werden die Ersten sein. Und dann war man mit einem mal wieder stolz darüber, dass man so schlecht gewesen ist. Oder auch dann, wenn sich jemand ganz klein gefühlt hat. Hinten angestellt, wirklich schlecht, niedrig, dann holen wir diesen Vers auch gerne raus. Aber was ist, wenn wir gerade ganz vorne sind? Auf einem guten Weg, schon lange Christ, seit Jahrzehnten engagiert für das Reich Gottes. Sind wir da nicht die Ersten, die ganz vorne in der Schlange stehen und dann am Ende die Letzten sein werden? Sind wir da nicht die Arbeiter, die sich Jahr um Jahr für Gottes Reich einsetzen und letztendlich zusehen dürfen, wie diejenigen, die sich jüngst bekehrt haben, in der letzten Minute genau die gleiche Gnade, den gleichen Lohn empfangen wie wir? Ganz schön herausfordernd, was Jesus uns da zumutet. Ganz schön herausfordernd, was Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern immer wieder zumutet. Das sind nämlich die, die ihr Leben lang für Gott eingesetzt haben, die ganz penibel darauf aus sind, alle Maßstäbe Gottes zu erfüllen. Ganz schön herausfordernd, was Jesus da manchmal seinen Jüngern zumutet. Die haben alles stehen und liegen gelassen, um ihm auf seinem Weg zu folgen. Sie sind bereit, alles zu opfern und alles zu geben. Und doch passiert gerade das immer wieder. Jesus ist mit seinen Leuten unterwegs, fordert und fördert sie und dann wendet er sich immer wieder den anderen zu. Denjenigen, denen man sonst aus dem Weg geht, die man, wenn überhaupt, einen verachtenden oder geringschätzigen Blick zuwirft. Manchmal vielleicht auch mitleidig, den man aber eigentlich komplett aus dem Weg geht. So auch in dem folgenden Textabschnitt, ganz am Anfang noch zur Wirkzeit von Jesus, da hat er einige Menschen schon geheilt, hat einige Predigten gehalten, hat schon die ersten Jünger berufen, aber noch nicht alles. Alle, da verlässt er das Haus, in dem er gerade den Gelähmten gerettet, die Sünden vergeben und geheilt hat. Ich lese Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab zu Jesu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus besucht einen Zolleinnehmer, der auch noch viele andere Leute von zweifelhaftem Ruf zu Gast hat. Zolleinnehmer, viele von uns wissen das vielleicht, galten als Betrüger, die in großem Stil Menschen erpressen oder höhere Zölle einfordern, als ihnen zustand. Sie leben im Luxus auf Kosten der einfachen Bevölkerung, setzen Menschen unter Druck und nutzten ihre Machtpositionen aus. Sie galten als Sünder und in den levitischen Gesetzen, also in den Gesetzen von Gott, die dann an die Priester ausgingen, war klar definiert, wenn sie Umgang mit diesen Menschen haben, mit solchen Menschen, dann sind sie unrein. Jesus, wie kannst du nur? Jesus fordert diesen einen Zöllner nicht nur dazu auf, ihm zu folgen, das wäre ja noch das eine, sondern er geht dann zu ihm nach Hause. Er lässt sich ganz auf ihn ein, er lässt sich von ihm einleiten und er gibt sich noch mehr mit noch mehr Menschen von seinesgleichen ab. Gemeinsam feiern sie ein Festmahl. Das bedeutet, sie haben wirklich intensive Gemeinschaft. Jesus lässt sich ganz auf sie ein, auf diese Personengruppe. Und nicht nur mit Zöllnern gibt Jesus sich ab. Einige Tage vorher hat er doch tatsächlich einen Aussätzigen angefasst. Das wäre so, als würde ich einem Bettler nicht nur einen Euro in die Mütze schmeißen, sondern ich würde mich neben ihn auf seinen zerschlissenen Mantel setzen, würde seine Mütze, seine verlauste Mütze eventuell, auf den Kopf setzen. Würde ich das machen? Also ich nicht. Jesus lässt sich von Prostituierten die Füße waschen. Er setzt sich für Ehebrecherinnen ein, nimmt sich die Zeit, mit Kindern zu sprechen und für sie zu beten, die die Jünger eigentlich gerade auf Abstand halten wollten. Wie kannst du nur, Jesus? Jesus ist viel unterwegs und lehrt seine Jünger und auch viele Interessierte aus der normalen Bevölkerung, wie auch viele Fromme, Schriftgelehrte, Pharisäer. Und gleichzeitig wendet er sich dann in diesem Unterwegssein mit diesen Leuten immer wieder diesen Menschen zu, die eigentlich von der normalen Bevölkerung gerne übersehen oder ausgeschlossen oder gemieden werden, über die man die Nase rümpft und neben die man selbst in der überfüllten Straßenbahn sich niemals setzen würde. Diejenigen, denen man verstohlene Blicke zuwirft und bei denen man dankbar ist, wenn das eigene Kind sich nicht mit deren Kindern anfreundet. Das sind die Komischen, die anders riechen und reden, die Kriminellen sogar, die Verbrecher, die Obdachlosen, wo das eigentlich in unserem Land ja überhaupt nicht nötig ist, dass da jemand auf der Straße wirkt, mal ganz ehrlich. Oder auch die Abhängigen, die ohne Alkohol, Drogen, Pornos oder Spielhallen nicht mehr leben können. Das sind die Anstrengenden, die Unbeliebten, die Unangenehmen. Die Jünger sind sich da selber auch nicht ganz sicher, was das soll. Vermutlich müssen sie sich manchmal ganz schön überwinden, um an Jesu Seite zu bleiben und ganz zu verstehen, warum sie jetzt mit Zöllnern und dieser ganzen Gruppe von Leuten feiern und essen. Stumm und verunsichert bleiben sie vor den Anklagen der Schriftgelehrten zurück. Teilweise sind sie ja selber welcher von diesem bunten Haufen. Vielleicht ist Levi einer von denen, also ist ja ein Nachfolger Jesu hinterher. Sie sind selber von diesem Klientel, aber so, nachdem sie Jesus folgen, verändern sie sich irgendwie. Sie gehören mit einem Mal dazu. Teilweise gehörten sie zu den anderen, aber sie wurden von Jesus gerufen. Und seitdem fühlen sie sich nicht mehr so. Das Unterwegssein mit Jesus hat sie verändert. Nun gehören sie dazu, gehören sie zu ihm. Daher antwortet Jesus selber. Seine Jünger sind stumm. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sagt er, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Genau für diese anderen ist Jesus gekommen. Für die, die Hilfe brauchen, die einsam und ausgeschlossen sind, die krank, abhängig, verzweifelt sind. Auch für die, die kriminell sind und allein nicht mehr aus ihrer Schuldhaftigkeit herauskommen, die aber definitiv selbst schuld an ihrer Misere sind. Aber was ist denn dann mit mir? Ist Jesus nicht für alle Menschen gestorben am Kreuz? Hat er uns nicht alle geliebt und sich für uns hingegeben? Die Jünger waren doch größtenteils auch ganz normale Menschen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und genau das ist der Unterschied zwischen den Jüngern und den Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten bemühen sich seit langer Zeit um ein gerechtes Leben. Und sie machen das gut. Und das wissen sie. Und so fühlen sie sich auch. Sie fühlen sich, als würden sie auf dem richtigen Weg sein. Sie sind auf einem Weg mit Gott. Sie bemühen sich darum, Gottes Gebote einzuhalten. Und wenn sie sehen, dass andere Juden das nicht schaffen, dann helfen sie ihnen dabei oder weisen sie darauf hin und sind so gemeinsam auf einem Weg. Und selbst wenn sie nicht penibel alle Gesetze zu 100% einhalten, sind sie doch eigentlich schon sehr viel gerechter als die meisten anderen. Und ja, das ist großteils wahrscheinlich auch so. Und das macht den Unterschied zu den Jüngern. Die Berufung von Petrus, direkt auf, bei mir in meiner Bibelübersetzung auf der gleichen Seite, also nur ein paar Verse vorher, beginnt so, dass Petrus sich vor Jesus niederkniet und sagt: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus weiß, dass er vor Gott nicht gerecht werden kann. Entschuldigung. Er weiß, dass er Jesus braucht, dass er Gnade braucht. Jesus ruft uns alle, aber erst, wenn wir erkennen, dass wir Jesus brauchen, dass wir krank sind und Gott uns helfen kann, dass wir Sünder sind, können wir umkehren und uns durch Jesus mit Gott versöhnen lassen. Meine Umkehr, ganz ehrlich, war nicht besonders spektakulär, wie die vielleicht von manch anderem. Vor allem von jemandem, der so vom Gefühl her, sag ich, so richtig Sünder war. Das ist im Kopf irgendwie schon drinne. Und es gibt manche Menschen, die sagen, Mann, mein Leben lief so schief und dann habe ich Jesus kennengelernt und habe mich bekehrt und ich habe gemerkt, wie sich vieles auf so eine gerade Ebene bewegt hat. Oder auf einen Weg zu Gott hin. Und ja, tatsächlich muss ich gestehen, als ich Teenie war, ich habe mich nicht als Sünder groß gefühlt. Ich habe doch auch nicht viel falsch gemacht in meinem Leben. So als frommes Baptistenkind, da war keine 180-Grad-Wende nötig. Und trotzdem war ich Sünder und bin ich Sünder. Aber ich merke, dass ich gerade deshalb immer wieder mit mir ringen muss, mit meiner Bedürftigkeit vor Jesus, mich wieder neu wiederzufinden. Nicht selbstgerecht. Und mit größter Heilsgewissheit den Anschluss an Jesus zu verlieren. Mir bewusst zu sein, ich brauche Jesus genauso sehr wie die anderen. Ich bin auf seine Gnade genauso angewiesen wie der Obdachlose vor dem Rewe oder der Flaschensammler auf dem Marktplatz. Oder der Unternehmenschef, der im großen Stil Steuern hinterzieht und Schlupflöcher sucht. Ich stehe genauso mit leeren Händen vor Gott, wie die ethisch unmoralische Nachbarin oder die Mutter eines Klassenkameraden der Kinder mit undefinierbarem Beziehungsstatus. Jesus ist eigentlich für alle gekommen. Für alle, die erkennen, dass sie auf seine Hilfe, seine Liebe und seine Gnade angewiesen sind. Aber in unserer selbstgerechten Welt fühlen sich davon leider längst nicht alle angesprochen. Unsere Gesellschaft bringt uns bei, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Unabhängig, selbstbewusst, irgendwie auch ein bisschen egoistisch. Das macht es uns unheimlich schwer, einen Weg zu Gott zu finden. Einen Weg zu Gott, auf den wir angewiesen sind, von dem wir abhängig sind, dem wir uns hingeben und unser Leben loslassen sollen, wo wir es so gerne in der Hand hätten. Gerade das macht es vielleicht auch in der Evangelisation so schwer. Denn da haben wir Menschen vor Augen oder auf unserem Herzen, die uns oft gleichgesinnt sind, mit denen ich mich gut verstehe. Und das sind in den meisten Fällen gut situierte Durchschnittsbürger. Selten sind das die anderen, die manchmal etwas komisch sind und deren Not so offensichtlich ist. Vielleicht würde es ihnen viel leichter fallen, Jesu Hilfe anzunehmen. Wobei ich glaube, in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland, wie wir geprägt sind, würde es ihnen auch schwer fallen. Und so ist Jesus zwar eigentlich für alle gekommen, aber gleichzeitig auch ein Stück für die anderen, für die, die offen sind. Sein Herz brennt für diese Menschen, die Außenseiter, und deswegen wendet er sich ihnen immer wieder zu und verbringt Zeit mit ihnen. Und er macht das nicht von oben herab, in einem Gefälle, bei dem er den anderen erst verurteilt und sagt, hier das und das, das machst du falsch und deswegen brauchst du mich, sondern er macht das auf einer sehr gleichen Ebene. Er erwartet nicht erst, dass alle Fehler gut gemacht werden, sondern er kommt direkt mit seiner Liebe auf sie zu. Er wendet sich dem Menschen liebevoll zu. Er hat den Aussätzigen tatsächlich berührt. Derjenige, der eigentlich verpflichtet ist, selbst dafür zu sorgen, dass er auf Abstand bleibt. Und Jesus hat diesen Mann berührt, seine Haut berührt, seine Krankheit und damit seine Seele. Jesus ist zu Gast bei Levi, bei dem Zöllner, dem Sünder, den alle abstempeln. Er kommt zu ihm nach Hause, er isst mit ihm und dadurch berührt er seine Seele. Er isst von diesem Festmahl, das nur dadurch so üppig und reichhaltig sein kann, weil es auf Betrug erworben wurde. Diese barmherzige Liebe Jesu, mit der er gerade den anderen begegnet, ist eine weitere Herausforderung für uns. Denn Jesus wünscht sich, dass wir als seine Nachfolger dieses große, weite Herz, was er hatte, ebenfalls für diese Mitmenschen und für diese anderen Menschen haben. Ich habe den Begriff anders jetzt die ganze Zeit so ein bisschen wertend verwendet. Eigentlich bedeutet er für mich aber genau das Gegenteil. Ihr kennt das sicher, dass man Menschen sieht und denkt, die sind komisch gekleidet. Die sind merkwürdig, sehen komisch aus. Ihr Verhalten ist eigentlich etwas skurril oder so. Das würde ich das selber nie machen. Und über solche Dinge, die einem dann durch den Kopf gehen, wenn wir einen Menschen sehen, der so gar nicht ist wie wir und wo wir sofort im Kopf auch so ein Stück weit ein Urteil haben, hat mal eine sehr gute Freundin zu mir gesagt, die sind schlicht anders. Das müssen wir nicht werten und dafür ist der Begriff anders gut, weil wir denken oft ja, mit Begriffen, die irgendwie wertend sind. Und dann zu sagen, nein, nicht die Schublade auf, sondern der ist anders. Einfach anders, neutral, anders. Ohne urteilen, ohne jemanden zu verurteilen. Einfach mit der Erkenntnis, wir sind verschieden. Und wer von uns jetzt besser ist, das muss eigentlich überhaupt keiner überlegen oder denken. Und genau dazu ruft Jesus uns auf. Gerade als diejenigen, die schon länger mit ihm unterwegs sind. Ich möchte zum Schluss diesen Gedanken noch einmal kurz aufgreifen und möchte ihn durch einen längeren Bibeltext unterstreichen. Dieser Bibeltext aus Lukas 6 steht in Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Eigentlich würde er noch bis 45 gehen und noch mehr Beispiele bringen, aber ich glaube, dann wird es ein bisschen zu konfus. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Jesus erzählte ihnen auch ein Gleichnis. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Kein Jünger steht über seinem Lehrer, auch wenn er fertig ausgebildet ist, ist er nur wie sein Lehrer. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester sagen, komm her, ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge. Siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Du Scheinheiliger, zieh du zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder deiner Schwester zu ziehen. Andersartigkeit verunsichert uns. Wenn Menschen anders leben, anders denken, sich anders verhalten, dann verstehen wir das oft nicht sofort. Es verwundert uns, es irritiert uns. Vor allem, wenn das Verhalten festen Überzeugungen von uns oder Werten oder Glaubenssätzen, die wir für richtig erkannt haben, widerspricht. Um so ein Verhalten besser einschätzen zu können oder einzuordnen, beurteilen wir das. Das ist eine ganz menschliche Reaktion, die oft automatisch und unterbewusst abläuft. Die passiert irgendwo ganz hinten in unserem Gehirn von ganz alleine, ohne dass wir das selber beeinflussen. Aber gerade weil das von ganz von alleine passiert, dass wir die Menschen deswegen ordnen und in Schema für uns packen und in diese berühmten Schubladen, gerade deswegen setzt Jesus hier mit ganz vielen kleinen Beispielen ein anderes Vorzeichen, ein ganz deutliches Zeichen entgegen. Mit 5 Bildern oder Sprichwörtern oder wenn wir weitergelesen hätten, sogar mit 7, macht Jesus deutlich, dass kein Mensch über dem anderen steht. Selbst wenn einer sich moralisch in einem Bereich wirklich besser verhält, weil er niemanden verletzt, weil er niemanden betrügt, gibt es trotzdem andere Bereiche, in denen er ebenfalls auf Gnade angewiesen ist. Und da Gottes Gnade, wie auch die Sünde, nicht messbar ist, erlaubt diese Tatsache uns Menschen in keiner Weise qualitativ und auch quantitativ zu unterscheiden, zu messen und zu beurteilen. Anhand der Beispiele vom Gericht, vom Maß, den beiden Blinden, dem Lehrer und auch den Splittern macht Jesus deutlich, dass es nicht an uns ist, übereinander zu urteilen oder zu richten und damit den anderen als schlechter, komisch oder falsch einzustufen. Zugleich macht das Gleichnis vom Splitter und Balken im Auge oder auch der Vergleich mit dem Lehrer trotzdem deutlich, wir haben manchmal eine Verantwortung füreinander, gerade als Christen untereinander. Es gibt Verhalten oder auch Situationen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen dürfen und uns vielleicht auch mal verbessern dürfen, wo wir miteinander angucken können, was passiert hier gerade, nachdem unser Balken draußen ist. Dann dürfen wir helfen, dem anderen den Splitter rauszuziehen. Das heißt, hier ist was ganz Entscheidendes, ganz Wichtiges. Und zwar, dass wir wissen, wir sind Sünder. Wir sind auf Gnade angewiesen. Und in diesem Bewusstsein können wir mit jemand anderem darüber sprechen, ob sein Verhalten vielleicht auch Sünde ist. Können mit ihm überlegen und miteinander abschätzen. Aber Jesus macht hier deutlich, wir sind gemeinsam unterwegs, wir ringen gemeinsam um die Wahrheit und dann können wir vielleicht ein anderes Verhalten vorschlagen. Aber wir können es nicht vorschreiben. Und das aber weiter immer aus dieser Erkenntnis heraus, wir haben selber Splitter oder manchmal sogar Balken in den Augen. Und wir müssen immer bereit sein vor Gott zur Umkehr. Seid barmherzig mit euch selbst und akzeptiert, dass ihr fehlerhaft seid, dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind, dass wir Gott brauchen. Wir müssen barmherzig mit uns bleiben. Seid aber auch barmherzig. Habt ein offenes, weites Herz für alle Menschen, gerade für die mit Fehlern und Unannehmlichkeiten. Ihr seid nicht verantwortlich für das Verhalten eurer Mitmenschen, aber ihr seid verantwortlich dafür, ob ihr diesen Mitmenschen in Liebe begegnet, die ihr einander den anderen entgegenbringt. Ganz nach dem Motto von der Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So sollen wir einander und vor allem auch den anderen begegnen. Wenn Jesus sich entscheiden müsste, würde er die anderen wählen, die, deren Not am größten ist, diejenigen, die am meisten seine Hilfe, seine Liebe, seine Vergebung brauchen. Er ist nicht gekommen, um sich den Gesunden und Gerechten aufzudrängen und ihnen zu zeigen, dass sie ihn brauchen sollten, sondern für die, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind. Zum Glück muss Jesus sich nicht entscheiden. Gottes Liebe und Gnade reicht für alle. Für alle, die erkennen, dass sie Jesus brauchen und sich nach seiner Liebe sehnen. Amen.